und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 12 noch. Eine Woche bis Ostern oder wie man bei der FDP sagt, das Fest, wo sich die Sozialschmarotzer mal aus den sozialen Hängematten bequemen und sich einen Tag lang ja, die Taschen voll machen mit Schmunzelhasen und Ostereiern ja, auf Kosten der Leistungsträger. Ja. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und vor mir steht in seinem besten pinken Trikot der Friedenspanzer des RND, Andreas Niesmann.
Hallo, lieber Steven. Dass du mal einen Sportwitz machst hier, das passt überhaupt nicht zu dir. Aber ja. Ich freue mich, du lernst dazu. Und ich begrüße natürlich unsere Hörerinnen und Hörer da draußen zu einer neuen Ausgabe von Geier und Niesmann Today, unserem Live-Ticker, der stündlich neu kommt, aber das nur alle zwei Wochen. Und das heißt, wir blicken zu zweit auf die Themen der Woche, haben aber auch zwei kleine Interviews im Gepäck.
Wow, und das sind unsere Themen der Woche.
Einfrieren oder aufrüsten.
Zögern bei Taurus-Lieferungen, Rufe nach Einfrieren des Ukraine-Krieges in der SPD und über die SPD wird heftig debattiert.
Moralisieren oder streiten.
Wieso ist die politische Debatte so vergiftet und wie finden wir wieder raus aus der Spaltung? Ein Streitgespräch mit dem Philosophen und Publizisten Michael Andrik über seinen neuen Spiegel-Bestseller im Moralgefängnis.
Und Finanzgenie oder Feindbild?
Er war der Chef der Deutschen Bank, Deutschlands bekanntester Manager, aber auch der umstrittenste. Josef Ackermann will mit einer neuen Autobiografie seinen Ruf retten. Wir haben ihn gesprochen. Es war so eine volle Woche, diese Woche Wahnsinn. Der Scholz war in Nahost, der Krieg eskaliert trotzdem weiter, also dort und auch in der Ukraine und auch in der Ampel, dieses Mal allerdings nicht Grün gegen Gelb, sondern Pro-Waffen-Fraktion gegen, naja, Kontrawaffen kann man nicht sagen, gegen die Zauderlehrlinge. Dazu gleich mehr. Und was war noch? Eine Woche lang der Tanz um das Cannabis-Gesetz der Ampel, das viele Bundesländer ja ausbremsen wollen, die CDU offenbar auch. Wie es scheint, weil Friedrich Merz vor 50 Jahren persönlich einen Eigenversuch gemacht hat und festgestellt hat, das ist nichts.
Ich habe es mal einmal während der Schulzeit mal einen Zug dran getan. Es war furchtbar und nein.
Ja, da sagen wir ein kollektives
Ja, ich verstehe das so. Er hat damals trotz Verbot selbst gekifft. Also muss es jetzt beim Verbot bleiben, damit anderen auch nicht. Also
Egal. Das hat der Fritze sich, da hat er sich sehr viel bei gedacht bei dem Satz.
Also ist auch egal. Aber lass uns gern bei der CDU bleiben, bevor wir zum großen Friedenskanzler-Disput diese Woche kommen. Der große Aufschlag der CDU war ja weg mit dem Bürgergeld.
Yes.
Ja, die CDU hat ja Anfang der Woche ihre Pläne zur Reform des Bürgergelds vorgestellt und, also denkt jedenfalls die Partei selbst, ist damit den ersten Schritt gegangen zu einem grundlegenden Umbau des Sozialstaats. Von einer Agenda 2030, glaube ich, hat Carsten Lindemann gesprochen.
Das ist der mit den Frauen, ne? Carsten Lindemann.
Carsten Lindemann gesprochen. Ja, das sollte wahrscheinlich nicht zufällig erinnern an die Agenda 2010 von Gerhard Schröder.
Ja.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, kurz zusammengefasst, wir nennen es nicht mehr Bürgergeld, wir nennen es neue Grundsicherung. Und jeder, der ein Jobangebot ablehnt, kriegt selbst die nicht mehr. Ne?
Das ist, glaube ich, ziemlich präzise zusammengefasst, der Plan, den die CDU damit verknüpft hat. Lindemann sagt, wir wollen das Prinzip des Forderns und Förderns, auch das war ja Gerhard Schröder, wir erinnern uns an die berühmte Rede im Bundestag, wieder
zurück zu Hartz IV.
Einführen. Letztendlich ist es zurück zu Hartz IV, aber man nennt es anders. Neue Grundsicherung, hast du schon gesagt.
Du warst der erste Journalist in Deutschland, der über die Idee hinter dem heutigen Bürgergeld geschrieben hat. Damals war nämlich Andrea Nahles noch SPD-Fraktions- und Parteichefin und du warst SPD-Watcher und sie hat dem RND damals zum ersten Mal erklärt, wie stellt sie sich dieses neue Konzept vor für den Sozialstaat. Ne? Also wie wollte die SPD Hartz IV überwinden? Was an diesen Ideen ist denn so schlimm, dass die CDU das unbedingt wieder loswerden will?
Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen und ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen, es geht vor allen Dingen tatsächlich um das Label, ne? Also du hast ja schon gesagt, das Kind muss einen anderen Namen haben, es soll jetzt irgendwie neue Grundsicherung heißen. Man kann ja vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, was wollte die SPD eigentlich ändern mit ihrem Bürgergeld? Also die Idee dahinter war ja, dass man die Stigmatisierung so ein bisschen wegnimmt, so der Harzer, das wollte man nicht mehr, ne? Die Partei hat ja wahnsinnig gehadert mit diesem Schröder-Erbe. Und es gab einen anderen Punkt, der vielleicht sogar noch wichtiger ist, zumindest sagt der heutige Arbeitsminister Minister Hubertus Heil das immer, ja. Man wollte den Vermittlungsvorrang, so heißt es im Verwaltungsdeutsch, abschaffen und hat ihn dann auch abgeschafft als SPD. Vermittlungsvorrang heißt eigentlich, wenn jemand arbeitslos ist und gleichzeitig eine Stelle frei ist und zwar die irgendwie auf ihn passt, dann vermitteln wir den dahin. Hauptsache, der ist erstmal raus aus der Statistik und ob er den Job mag und ob der Job in 10 Jahren überhaupt noch irgendwie zukunftsfähig ist oder so, das interessiert uns gar nicht. Toll für die Statistik, aber eben nicht besonders nachhaltig. Und Heil und die SPD haben gesagt, wir müssen das umdrehen, wir brauchen eine andere Logik, wir müssen eigentlich uns einen arbeitslosen Menschen erstmal angucken und fragen, was kann er, was will er, was kann er auch in 10 Jahren noch machen, welche Qualifikation braucht er dafür und wie können wir ihm die vielleicht noch beibringen? Also eigentlich ein nachhaltigeres Konzept, sagen wir mal, und nicht eine schnelle Statistikpolitur. Also das war die Grundidee eigentlich des Bürgergeldes.
Ist ja noch nicht so lange her, dass das Bürgergeld eingeführt wurde, nämlich erst bei der Ampel. Und wir haben damals ja darüber gesprochen und gesagt, da hat die Ampel auch ein bisschen so die neue Zeit erkannt, nämlich Hartz IV stammt ja aus der Zeit, Massenarbeitslosigkeit, wir müssen die Leute irgendwie in irgendwelche Jobs vermitteln, jetzt Fachkräftemangel. Vielleicht ist es besser, jemanden erstmal auszubilden. Warum denkt die CDU, dass sie damit punkten kann, das irgendwie wieder loszuwerden?
Na, das Bürgergeld hat in den letzten Monaten irgendwie einen schlechten Leumund bekommen, vor allen Dingen bei Menschen, die arbeiten, aber nicht besonders viel verdienen. Also da ist das Stichwort vom Lohnabstandsgebot, spielt da häufig eine Rolle.
Genau, das, warum soll ich morgens aufstehen, für wenig Geld schuften, wenn jemand anderes es ohne Aufwand geschenkt kriegt.
So, genau. Ne? Und die haben ja in Wahrheit gar nicht viel weniger als einer, der immer viel arbeitet. Und dann kann man schlaue Rechnungen anstellen und man findet eine Musterbeispielfamilie je nach Kindern, je nach Wohnort, je nach Wohnung und man kriegt Rechnungen hin, wo jemand mit Bürgergeld oder eine Familie mit Bürgergeld relativ nah an einen Niedrigverdiener rankommt. Das ist schon so, das stimmt auch. Allerdings muss man sagen, grundsätzlich gilt, jeder, der arbeitet, hat mehr. Also man findet auch kein Beispiel, wo man irgendwie drüber kommt. Also die Rechnung muss man sich dann auch sehr kritisch angucken. Es gibt ja auch die Möglichkeit des Aufstockens bei der Arbeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber die CDU glaubt da ein Thema gefunden zu haben und macht es jetzt hart. Und was ganz interessant ist, ist, sie schießen sich ein auf die sogenannten Totalverweigerer. Ne? Das sind laut Carsten Linnemann Leute, die überhaupt nicht mehr zu Terminen beim Jobcenter gehen, gar nichts machen wollen. Und da will man die Daumenschrauben anziehen und sagen, okay, pass auf, wer mehrfach nicht kommt und keinen guten Grund dafür hat, dem streichen wir das Bürgergeld ganz. Und zwar auch auf Dauer.
Das ist ja das Thema der Sanktionen und da habe ich natürlich noch im Ohr, dass die SPD und sozusagen die Linken Grünen ja eher darüber gesprochen haben, wie können wir diese ganzen Sanktionen überhaupt loswerden, damit der Staat nicht Druck ausübt, damit Leute schlecht bezahlte Jobs annehmen, oder? Also Sanktionen loswerden war auch mal ein Thema. Das ist jetzt das Gegenteil, nicht nur Sanktionen loswerden, sondern alle Leistungen aussetzen.
Genau, wir kommen da ein bisschen jetzt von einer unterschiedlichen Ecke auf dieses Thema drauf. Man muss allerdings sagen, dass, also es gab Leute in der SPD, die Jusos wollten das immer, die Sanktionen weghaben und so. Es gab aber immer Leute in der SPD, die wollten das nicht und die aktuelle Regelung ist auch so, es gibt durchaus Sanktionen. Also wer komplett verweigert, der kann bis zu 30% Streichung bekommen und bis zu 2 Monate gar kein Bürgergeld unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt da auch immer eine verfassungsrechtliche Komponente, muss man sagen. Das Verfassungsgericht hat mal festgestellt in einem Urteil, das Existenzminimum darf eigentlich nicht weggestrichen werden. Und wenn dieser CDU-Plan, der ja schnell aufgeschrieben ist, muss man sagen, aber wenn der in die Realität umgesetzt würde, würde es ja dazu führen, dass Leute im Zweifel in die Obdachlosigkeit gedrängt würden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mal gespannt, was das Verfassungsgericht dazu, also man kann das ja aus Gerechtigkeitsgründen sogar in Ordnung finden, aber ich habe große Bedenken, ob das Verfassungsgericht da mitspielt. Ich würde eher vermuten, dass nein. So, und wenn man es dann jetzt nochmal einen Strich drunter zieht, dann stellt man fest, es ist am Ende doch auch viel Wording bei dem Thema und viel Symbolpolitik, weil an das eigentliche Thema, an die Höhe der Sätze, da geht die Union ja gar nicht ran, weil sie es auch nicht kann, weil auch da wieder das Existenzminimum eine Rolle spielt, was verfassungsrechtlich garantiert ist. Und wenn man sich jetzt mal in die aktuellen Sätze reinguckt, ich habe es auch nochmal gemacht, also ein Alleinstehender hat einen Bürgergeldanspruch von 563 Euro monatlich jetzt, Wohnung und Heizkosten kommen dazu. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man alleine für Lebensmittel im Monat schon etwa 200 Euro rechnen muss und dann hat man, glaube ich, 7 Euro am Tag, also besonders üppig ist man da nicht, dann bleibt nicht mehr viel Geld über für alle anderen Ausgaben wie Kleidung, Körperhygiene, Gesundheit, Mobilität, Information, Kommunikation, Teilhabe etc. Ich persönlich kann dieser Neiddebatte da nicht so viel abgewinnen.
Und wenn ich die Neiddebatte mal andersrum aufmache und sage, die Mindestlohnkommission ist ja letztes Mal nicht im Konsens auseinandergegangen und hat einen Vorschlag gemacht, wie hoch der Mindestlohn werden sollte, sondern es war ein Vorschlag der Arbeitgeber, den die Bundesregierung ins Gesetz dann geschrieben hat oder der Bundestag ins Gesetz geschrieben hat. Und die Arbeitnehmerseite hat gesagt, das müsste eigentlich höher sein. Ist das nicht auch ein Trick, den Lohnabstand hinzukriegen, indem du einen höheren Mindestlohn zahlst?
Absolut, das wäre auch meine präferierte Lösung. Ich glaube, das wäre die präferierte Lösung von allen. Das würde auch viele andere Themen, Rente, Sozialversicherung und viele Probleme lösen, weil dadurch dann da die Einnahmen überall steigen würden. Da sagen natürlich Wirtschaftsvertreter, naja, damit treibt ihr Branchen in die Insolvenz oder Unternehmen in die Insolvenz, die diese Umsätze nicht mehr generieren, die diese Löhne bezahlen können. Aber ich glaube tatsächlich auch durch den Fachkräftemangel und dass durch das immer weniger Personal zur Verfügung steht, wird sich die Lohnuntergrenze, ob sie jetzt der festgelegte Mindestlohn ist oder ein verhandelter, sei mal dahingestellt, wird sich tendenziell nach oben entwickeln. Also wir werden da auch Veränderungen sehen, völlig klar.
Aufreger der Woche.
So, wir haben es schon gesagt, in dieser Woche ist eine Debatte eskaliert, die schon lange läuft und die in der vorigen Woche vorläufigen Höhepunkt eigentlich schon erreicht hatte. Wir erinnern uns, am vorigen Donnerstag war Olaf Scholz in der Regierungsbefragung. Er hatte kurz vorher am Anfang der Woche sein Nein zur Taurus-Lieferung erklärt und ausführlich begründet. Und nun in dieser Regierungsbefragung, erstens hat ihn zum Beispiel die AfD unterstützt. Er hat gesagt, Herr Bundeskanzler, bleiben Sie standhaft, wir unterstützen Sie. Und Scholz hat gesagt, also erstens auf diese Unterstützung verzichte ich. Und dann gab es auch viele andere Wortmeldungen, die ihm da recht gegeben haben. Keine Taurus, diese Marschflugkörper an die Ukraine, unter anderem natürlich Sarah Wagenknecht, AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah hat gesagt, wenn ich nicht in der AfD wäre, würde ich SPD wählen. Total vergiftet natürlich. Und Anfang dieser Woche dann aber auch ein Elder Statesman, Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Wir hören mal rein.
Das sind Hagebutten, das sind Herbstpflanzen, die sehr witzig sind. Man kann aus den Früchten Tee machen, guten Tee sogar.
Nee, Moment, das war der falsche O-Ton. Das war, glaube ich, der Pressesprecher des Kreml oder so. Der ist, glaube ich, auch gegen die Taurus-Lieferung oder so.
Vermutlich.
Okay, das war jetzt billig. Aber in der besagten Regierungserklärung, die ich gerade erwähnt habe, gab es ja diesen inzwischen berühmt gewordenen Schlagabtausch zwischen dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und eben dem Bundeskanzler.
Dem lieben Norbert.
Genau, der Scholz sagt, lieber Norbert, das ist unredlich, was du hier machst. Du weißt doch ganz genau, da gibt es noch was. Das weißt du, das weiß sonst niemand. Und deswegen können wir es doch nicht liefern. So.
Genau, und dann ging natürlich sofort das Rätselraten los. Was ist das für ein Geheimnis, das der Norbert also hat und alle anderen nicht? Und der Norbert hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon der Scholz redet. Der wurde von jedem TV-Team der Welt danach gefragt. Aber
würde das nicht jemand sagen, der ein Geheimnis hat?
Zufall? So, die Kollegen von T-Online haben dann eine Geschichte gemacht und berichtet über eine Ausschusssitzung des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages und da gab es einen Auftritt des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Das ist der oberste Soldat, den wir überhaupt haben, General Breuer. Und der soll in dieser Sitzung, so berichten, dass die Kollegen in einem geheimen Teil, als geheim eingestuft, gesagt haben, ihr werdet euch noch wundern, wenn wir diesen Taurus liefern müssen, das ist alles irgendwie gar nicht so einfach. Und es gibt in Büchel, da ist der Fliegerhorst, ein großer Flieger aus der Luftwaffe, ein Terminal, das diese ganzen Daten, die dieser Marschflugkörper braucht, um ins Ziel zu fliegen, alle umrechnen kann. Und das kann nur eigentlich dieses Terminal. Und eigentlich musst du es den Ukrainern mitliefern. Und wenn du es machst, hast du selber die Fähigkeit verloren, es noch einzusetzen. Und das würde Deutschland dann im Zweifel blank dastehen lassen. So, das war die
Aber
These.
Aber ob der das wirklich gesagt hat, man weiß jetzt nur, was T-Online
das
da...
Das ist genau. Das ist
einer hat mit denen geredet, der wollte vielleicht auch den Eindruck erwecken, wir können die Dinger nicht liefern. Also ich sag nur, man muss...
Genau, es war eine geheim eingestufte Sitzung. Es gibt auch wirklich wütende Äußerungen, zum Beispiel von den Grünen, die gesagt haben, das ist ja witzig, hier verbreitet einer seinen Spin, der Scholz ganz gut dastehen lässt. Und wir können es jetzt aber gar nicht richtig stellen, weil wir dürfen nicht aus den geheimen Sitzungen plaudern.
Also ich kann sagen, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, hat danach ja eine Rede, wir können gleich noch über die Debatte reden, im Bundestag gehalten, wo sie Scholz scharf dafür kritisiert hat für seinen Kurs. Und sie hat gesagt, sie hat diese Rede mit dem Wissen aus dem Ausschuss gehalten. Also sie teilt diese Einschätzung nicht, dass das Deutschland gefährden würde.
Genau, und ich glaube, was man sagen kann, ist der liebe Norbert, der da so hingehängt wurde vom Kanzler, der wusste es wirklich nicht, weil der ist nicht Mitglied im Verteidigungsausschuss, der war bei der Sitzung gar nicht dabei. Und ob das jetzt wirklich das große Geheimding war, weshalb Scholz das Ding nicht liefern würde, da gibt's Leute, die haben da doch große Zweifel dran, sondern es scheint so zu sein, und wir haben es ja auch schon ein paar Mal hier besprochen, der Scholz hat ein ganzes Bündel voller Gründen, warum er nicht will. Und der wichtigste ist, er will nicht eine Waffe mit dieser Reichweite dem Ukrainer geben, ohne dass er einen Finger drauf hat.
Und es scheint auch so zu sein, dass ein Grund in diesem Begründungsbündel immer mehr wächst und anschwillt, nämlich die Deutschen wollen das auch nicht, ne? Also ist jetzt vielleicht eine bösartige Interpretation. Auf jeden Fall sagen wir mal so, es würde uns nicht wundern, wenn Olaf Scholz Berater hat, die sagen, guck doch mal auf die Umfragezahlen. Ich habe sie nämlich auch mal rausgesucht. Es gab ganz neues RTL-NTV-Trendbarometer diese Woche. Und da sagen 65% der Deutschen Nein zu diesen Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Sicher aus der Angst, dass der Krieg eskaliert. Und zwei Drittel, also eine sehr, sehr große Mehrheit, sagen, diese ganze Debatte ist reine Parteitaktik. Also eigentlich ist Scholz nicht schlecht damit beraten, zu sagen, ich habe hier, ich übernehme Verantwortung, wir wollen nicht. Er kriegt damit Applaus vom Wähler. Die Union kann nicht damit punkten, dass sie für diese Lieferung
ist. Ja, jetzt könnte man natürlich pathetisch werden und sagen, also Führung bedeutet auch mal unpopuläre Dinge durchzudrücken, wenn sie denn sinnvoll sind. Aber ich will die Debatte jetzt auch nicht wieder aufmachen, ob
welche Rolle Taurus spielt. Scholz demnächst nochmal als Kanzler wiedergewählt werden will und er hat im Moment keine andere Karte in der Hand, die irgendwie zum Trumpf taugt.
Ja. Und entsprechend interpretiert worden ist ja auch eine Rede, die Rolf Mütze nicht gehalten hat, der Fraktionsvorsitzende der SPD, der im Bundestag gesagt hat, naja, vielleicht reden wir auch einfach viel zu viel darüber, wie dieser Krieg geführt werden kann. Lass uns doch mal darüber reden, wie man ihn vielleicht einfrieren und dann später auch beenden kann.
Ja, dann großes Lob an die Regisseure bei Phoenix, die draufgehalten haben, wie Annalena Baerbock, die Außenministerin, darauf reagiert hat. Also das Gesicht eingeschlafen ist noch milde gesagt. Ja.
Kopfschüttelt, verzweifelt. Ja. Schmerzverzerrt.
Sie hat dann, als der CDU-Verteilungsexperte Wadepool gesprochen hat und den Kanzler für seinen Kurs kritisiert hat, konnte man dann sehen, sogar ihre Leute, ihre eigene Fraktion noch zum Applaus ermuntert. Das sieht man nicht alle Tage. Ja. Das ging ja noch weiter. Sie hat dann danach von sich aus ein Statement in Brüssel gegeben bei einem Außenministertreffen, wo sie sagte, ja, und alle, die jetzt über das Einfrieren des Krieges reden, die sollen sich mal den neuen Menschenrechtsreport der UNO angucken, wie in den besetzten Gebieten in der Ukraine durch russische Soldaten gefoltert wird und wieder Menschen umgebracht werden. Also noch deutlicher konnte sie da nicht auf Mütze nicht anspielen.
Ja, man muss sagen, der Rolf und die Annalena, das werden keine Freunde mehr in diesem Leben.
Und Boris Pistorius hat dann auch das Wort ergriffen und er hat auch gesagt, ja, also mindestens unglücklich gewählt, das Wort, und also er teilt diese Sichtweise, dass Einfrieren irgendwie zum Frieden führen würde, nicht. Das sind so die beiden Lager innerhalb der SPD, ne?
Ja.
Pistorius, Mütze nicht.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz clever aus SPD-Sicht. Also sie stellt sich da jetzt irgendwie breit auf. Ne? Du hast so einmal diese Mütze nicht Stegner-Fraktion, die irgendwie sagen, Waffen, 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 das alleine kann es nicht sein. Wir müssen irgendwie auch verhandeln. Und du hast es schon gesagt, bei vielen Leuten gibt es ein ähnliches Gefühl in der Bevölkerung. Und du hast andererseits den Scholz, der sich jetzt ein bisschen als Friedenskanzler inszeniert, aber gleichzeitig ja auch zu Rheinmetall läuft. Wir erinnern uns, und damit den Granaten, naja, die fast streichelt, muss man sagen. Und natürlich Pistorius, wo man irgendwie schon den Eindruck hat, dass er mehr die militärische Logik irgendwie hat und sagt, naja, also Kriege werden meistens leider mit Waffen beendet, ja, oder ganz am Ende gibt es eine Verhandlung, aber um in den Verhandlungsmodus zu kommen, muss man erstmal kämpfen. Und
man kann, glaube ich, sagen, der nächste Wahlkampf stand jetzt, wenn es so weitergeht, wird diese Friedensfrage eine große Rolle spielen, wie damals, ne? Schröder, wir haben ihn schon gehört, beim Irakkrieg, weil das ist natürlich ein Thema, wo jeder irgendwie zumindest ein Gefühl hat und da irgendwie seine Wahlentscheidung entlang vielleicht auch treffen würde. Man sieht jedenfalls schon die neue Sarah Wagenknecht-Partei, wie heißt sie noch?
Nicht verstanden.
Die hat schon 8000 Mitgliedsanträge vorliegen. Die sind ja sehr picky da, die wollen nicht alle Verrückten. Also Dieter Dehm zum Beispiel durfte noch nicht eintreten, obwohl er sich beworben hat, hat sich darüber beschwert. Also die wollen den AfD-Fehler, so ein Idiotenmagnet zu sein, nicht machen und sagen, wir gucken uns das ganz genau an und wollen langsam wachsen. Das ist auf jeden Fall clever, können wir mal neutral sagen. 8000 Mitgliedsanträge und in den Umfragen, die neue Sonntagsfrage von Allensbach und FAZ, ganz frisch reingekommen, liegt das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, schon bei 7% und die sogenannte Restlinke bei 3%. Ja, das ist insofern peinlich, das ist noch unter der FDP. Also FDP hat sich leicht verschlechtert, taumelt so um die 5%-Hürde rum. Union hat gewonnen, aber bei der AfD geht es auch langsam abwärts, ja, 2%-Punkte.
Na gut, die verlieren auch an Wagenknecht wahrscheinlich, ne, ein bisschen.
Ja, oder genau, oder SPD ist stabil, wer weiß, also wenn diese Krieg- und Friedenssache eine Rolle spielt, ob das nicht auch eine Rolle spielt. Es gibt noch eine zweite Frage, die wahrscheinlich die nächsten Wahlen dominieren wird, Gendersprache. Markus Söder hat in einer Regierungserklärung jetzt angekündigt, er wird es Sachsen und Sachsen-Anhalt gleich tun und an den Schulen die Gendersprache verbieten. Schauen Sie, es geht um Deutschland und das ist das andere Thema, Krieg und Frieden und Gendersprache.
Ja, genau. Verbotspartei, CSU, ne? Wie immer. Alles wollen sie verbieten.
Naja, ist okay. Jedenfalls.
Kiffen, gendern.
Ich erwähne es deswegen, weil es gibt so Themen, die polarisieren. Und wir alle wissen es, die Gesellschaft ist polarisiert. Der Bundespräsident in Leipzig diese Woche gerade wieder eine große Rede gehalten. Wie finden wir zurück zum Wir? Wie können wir das? Also er hat gesagt, er appelliert, wir müssen erkennen und stärken alles, was uns verbindet, ja. Wir merken aber, das ist irgendwie immer weniger oder es geht nicht so sehr um die Sachen. Es gibt auch Umfragen, wonach die Leute sich zum Beispiel gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Habe ich auch hier, auch Allensbach. Die gefühlte Meinungsfreiheit heißt das und die ist in der Bevölkerung auf den tiefsten Stand seit den 50er Jahren gerutscht. 44% der Befragten.
Ich kann das nicht mehr hören. Jetzt pack noch die Schweigespirale aus, ja? Nölle Neumann.
Nichts darf man mehr sagen.
Ich schnarch ein, echt. Das darfst du wirklich nicht mehr sagen.
So. Fakt ist aber, das treibt mich um. Ja,
ja klar, ja. Ossi.
Logisch. Also wie soll das gehen, wenn Steinmeier sagt, wir müssen das Einende finden und stärken? Was sind die Ursachen für die Spaltung? Da ist mir in der Bestsellerliste ein Sachbuch aufgefallen. Titel Im Moralgefängnis, Untertitel Spaltung verstehen und überwinden. Autor Michael Andrik, Philosoph. Seine These, statt über Sachfragen zu sprechen, statt Sachfragen zu klären, werden sie moralisiert. Man kann keinen Konsens mehr finden, man kann sich nur noch gegenseitig beschimpfen. Es gab viele Besprechungen von seinem Buch beim Deutschlandfunk, bei seriösen Zeitungen, aber auch auf zwielichtigen Seiten. Und da habe ich mir gedacht, den rufe ich mal an.
Das riecht nach Ärger.
Er ist promovierter Philosoph, publiziert in der Berliner Zeitung, in der Schwäbischen Zeitung, im Freitag, beim Deutschlandfunk, in der Welt unter anderem. Und er ist mehrfacher Sachbuch-Bestseller-Autor, 2020 mit seinem Buch Erfolgslehre und nun seit einigen Wochen wieder auf der Bestsellerliste mit seinem Buch Im Moralgefängnis, das gerade im Westend Verlag erschienen ist. Hallo und herzlich willkommen, Michael Andrik.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Herr Andrik, Sie sind, ich habe es schon gesagt, Kolumnist der Berliner Zeitung, für die habe ich auch mal ein paar Jahre sehr gern geschrieben, aber seit bei der Berliner Zeitung der Software-Millionär Holger Friedrich eingestiegen ist, sie gekauft hat, gibt er ja einen neuen Kurs und viele sagen einen zweifelhaften Kurs, aber der ist auch noch nichts gegen den Kurs der Weltwoche unter dem Rechtspopulisten Roger Köppel, für die Sie ja auch schreiben und zuletzt ein Interview mit den ins Verschwörungstheoretische abdriftenden Nachdenkseiten gegeben. Wenn ich das alles so aufliste, dann mache ich doch genau das, was Ihrer Meinung nach die politische Kultur in Deutschland vergiftet. Stimmt's?
Ja, Herr Geier, eigentlich haben Sie das ganz gut gemacht, zu dieser Vergiftung beizutragen mit dieser Einleitung. Sehen Sie, das sind alles ideologietragende Begriffe, wo man dann erstmal begründen müsste, naja, wer definiert denn, wo wir anfangen zu zweifeln im Meinungsspektrum einer offenen Gesellschaft, so dass etwas zweifelhaft ist. Also Sie sehen hier, Sie haben mit Begriffen operiert, die eigentlich in einer offenen Gesellschaft, wo wir ein breites Meinungsspektrum wollen, damit wir uns gut eine Meinung bilden können, eigentlich keinen wirklichen Platz haben. Und diese Begriffe sind ein Beispiel für Moralisierung. Und ich denke, dass Moralisierung, die unnötig ist und die in manipulativer Absicht passiert, die vergiftet unser Diskussionsklima und damit auch unser politisches Klima. Ich bin dafür, dass wir ein echtes Meinungsspektrum haben, von einer konservativen rechten Seite bis zu einer ganz, ja, vielleicht sogar sozialistischen linken Seite. Denn ich bin Philosoph von Ausbildung. Und die wirklich wertvollen Thesen für einen Diskursraum, das sind die extremen Thesen. Also mir ist ein Intellektueller, der sich hinstellt und sagt, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Ja, und dann, dafür habe ich folgende 5 Gründe. Und dann sitzt ihm einer gegenüber, der sagt, nein, nein, wir müssen neoliberal marktradikal sein, sonst geht alles den Bach runter. Dieses Spektrum ist das, was ich als Diskussion sehen will in meiner Gesellschaft. Je breiter die argumentative Palette, je besser unsere Diskussion und je besser auch unsere Meinungsbildung und je besser auch die Entscheidungen.
Genau, das hat uns auch gereizt, da mit Ihnen mal zu sprechen, vielleicht auch zu streiten. Generell haben wir den Podcast zum Beispiel ja auch gestartet, um uns zu streiten, was aber wirklich gar nicht so leicht ist, weil das im Publikum nicht immer gutiert wird, sondern wie könnt ihr denn den einladen und so weiter. Ja, der Zeitgeist ist nicht mehr diskursiv. Und ich habe mal ein paar Fakten rausgesucht, die Sie auch erwähnen. Also zum Beispiel laut Umfragen glauben nur 40% der Deutschen, dass sie ihre politische Meinung frei äußern können, also eine klare Minderheit. Und selbst der Justizminister Marco Buschmann hat neulich geschrieben, der Anteil der Menschen in Deutschland, die sich gern mit Andersdenkenden austauschen, geht nach Umfragen seit Jahren zurück. Kürzlich ist der Wert von nur noch 37% ermittelt worden. Also 37% wollen überhaupt noch hören, was es so für andere Meinungen gibt. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Folgendes. In dem Moment, wo ich eine Gemeinwohlfrage also eine politische Frage, die wir als gleiche Bürger untereinander mit einem Kompromiss lösen müssen. In dem Moment, wo ich die zu einer moralischen Frage mache, zum Beispiel, indem ich sage, ja, Sie sind vielleicht für Kernkraftwerke, ich bin dagegen, und dann sage ich, Ihnen ist wohl der Strahlentod Ihrer Enkel egal. Wenn ich dieses Register einmal angeschlagen habe, dann müssen Sie mir erklären, dass Sie kein schlechter Mensch sind, und Sie müssen noch was anderes fürchten, und das ist wirklich drastisch. Sie müssen fürchten, wenn das Thema nicht nur von mir privat moralisiert wird, sondern öffentlich von Politikern mit viel Reichweite, dann müssen Sie sogar fürchten, wenn Sie eine abweichende Meinung vertreten, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden dafür. Denken Sie an die Zeit, als Politiker gesagt haben, und ich zitiere hier Rainer Stinner von der FDP, Ungeimpfte sind gefährliche Sozialschädlinge. Wenn so etwas gesagt wird öffentlich, dann verändert sich der Sinn von öffentlichen Äußerungen für jeden normalen Bürger, der kein Held ist. Denn dann will er erstmal etwas sagen, womit er sich in einer großen Fraktion in Sicherheit bringen kann, um dem sozialen Ausschluss zu entgehen. Daher kommt es, dass Menschen heute ihre Gespräche einleiten mit, also ich habe gar nichts zu tun mit den Rechten oder so, aber neulich habe ich mal einen guten Artikel bei Tichys Einblick gelesen.
Das war jetzt natürlich ein sehr fiktives Beispiel, dass jemand einen guten Artikel bei Tichys Einblick gelesen hat, aber ich verstehe.
Nein, ich habe ja selber zwei dort geschrieben.
Okay. Ja, da müssen Sie aufpassen. Wer hat das mal gesagt? Wer zu nah an Scheiße steht, fängt irgendwann selbst an zu stinken. Ist das nicht so?
Ich finde es ganz übel, dass Sie jemanden wie Roland Tichy in die Nähe von Fäkalien rücken. Wissen Sie, Roland Tichy hat mit seiner Redaktion herausrecherchiert, dass in Berlin so massive Unregelmäßigkeiten bei der Bundestagswahl passiert sind, dass die dort wiederholt würde. Würden Sie nicht sagen, dass das ein Dienst an der Demokratie war?
Gut, ich würde jetzt bestreiten, dass er das recherchiert hat. Das war augenscheinlich. Also zum Beispiel, wie viele Leute da nicht wählen gehen konnten. Aber ich nehme auf jeden Fall den Punkt, also es gibt ja auch andere Beispiele, den Skandal da im öffentlich-rechtlichen Rundfunk um die Intendantin beim RBB, das kam ja wirklich von Leuten, denen sonst immer unterstellt wird, sie überziehen ihre Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und das wäre sonst nie rausgekommen. Also insofern teile ich da Ihren Punkt, dass es Leute braucht, die Fundamentalopposition einnehmen. Nun haben Sie das schon gesagt, immer das Moralische dazu zu holen sei problematisch, schädlich, weil da kann man sich ja nicht über Fakten einigen. Nun ist es aber so, dass viele Themen, über die zurzeit gestritten wird, eher so eine moralische Frage sind. Ja, also Pazifismus versus Solidarität mit den Angegriffenen in der Ukraine ist so ein Beispiel. Beim Klimawandel, die einen sagen Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, die anderen sagen Einschränkung der persönlichen Freiheit, ist ja automatisch ein moralischer Faktor drin. Da ist das überhaupt zu vermeiden?
Da haben Sie ganz recht. Also es geht darum, nicht verfrüht und nicht unnötig zu moralisieren. Also die moralische Ebene hat ja in der modernen Gesellschaft eine ganz bestimmte Funktion. Ja, wir versuchen in einem weltanschaulich neutralen Staat als Freie und Gleiche Kompromisse zu finden. Kompromiss bedeutet, Herr Geier, Sie geben Ihre Überzeugungen, auch übrigens Ihre moralischen Werte, so weit auf, wie Sie müssen, politisch, damit wir einen friedlichen Kompromiss finden können. Eine friedliche Regelung, die wir alle mittragen. Das ist ein Kompromiss. Ja? Moralisch wird es in dem Moment, wo ich sage, nein, hier ist kein Kompromiss möglich, weil meine Kernwerte berührt sind und ich bin nicht bereit, sie zu kompromittieren. Das kann manchmal legitim sein, aber wenn man diesen Schritt macht, den sollte man bitte nicht unbewusst machen, denn er läutet das Endspiel um die Beziehung ein. Er stellt die Frage in den Raum, wer ist der Gute, der die Wahrheit hat? Wer ist der Böse, der entweder dumm ist oder unwillig, die Wahrheit anzuerkennen? Und in dem Moment, Herr Geier, geraten wir auf die schiefe Bahn zu totalitären Fantasien. Denn wenn ich die Wahrheit kenne und nicht einfach nur einen bestimmten Politikentwurf vertrete, dann gibt es für mich gar keinen logischen Grund mehr, Kompromisse zu machen. Im Gegenteil, dann ist ein Kompromiss der Verrat an der Wahrheit. Absolut. Das darf es nicht geben in einer offenen Gesellschaft. Die Fragen müssen als offen behandelt werden. Auch eine Frage wie der Klimawandel oder die richtige Migrationspolitik, das muss als offen diskutiert werden, und dann muss man der Mehrheitsfindung vertrauen.
Unsere Hörer wissen, ich könnte darüber mit Michael Andrik noch sehr lange sehr viel streiten, aber die Zeit ist begrenzt, und außerdem, Sie können sich ja sein Buch kaufen, Im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden, im Westend Verlag. Ich sage an der Stelle vielen Dank für das Gespräch, Michael Andrik.
Ich danke Ihnen, Herr Geier, hat sehr gut getan.
Update. Bitte.
So, aber ich habe gehört, du hast uns diese Woche auch was ganz Spezielles mitgebracht.
Für die Freunde des gepflegten Wirtschaftsfeuilletons. Josef Ackermann, sagt dir noch was, oder? Die Hassfigur unserer Studientage, früherer Manager und Mr. Deutsche Bank, muss man
das
sagen.
Das grinsende Gesicht des Großkapitalismus.
Genau.
Vor Gericht, Victory-Zeichen.
Mann, ist mal Prozess. Man erinnert sich, 25% Rendite aufs Eigenkapital wollte er rausholen und hat es nicht ganz geschafft, aber doch die Bank ziemlich in diese Richtung getrieben, hat aus der Deutschen Bank eines der Top 3 Investment-Banking-Finanzinstitute gemacht. Eine Liga mit den ganz Großen aus den USA.
Waren die vorher JP schon Sorgen. Evil, oder hat er die Evil?
Tja, das ist die große Frage.
Fakt ist, dass die Evil sind.
Nicht mehr. Heute sind sie ja eher ein bisschen bemitleidenswert, muss man sagen. Und das ist nämlich genau der springende Punkt bei Josef Ackermann. Also es ist jemand, der riesige Erfolge gefeiert hat mit dieser Bank und es ist jemand, ja, mit dem auch ein schwieriges Erbe verbunden ist, weil die Bank ist nach seinem Abgang in eine wirklich, wirklich schwierige Krise und da stand es teilweise, ging es sogar um die Eigenständigkeit des Instituts gegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Mann ist 76 Jahre alt inzwischen und er hat jetzt eine Lebensbeichte vorgelegt. Seine Biografie, Mein Weg heißt das Buch und er hat es in Berlin vorgestellt und ich bin da hingegangen.
Und er ist gnadenlos mit sich ins Gericht gegangen, habe ich schon den ganzen, alle Wirtschaftszeitungen und auch alle anderen übrigen Zeitungen haben über das Buch oder über den Auftritt geschrieben. Und da lese ich viel Kritisches.
Ja, viel Kritisches, aber eher über Ackermann, weil er nicht mit sich selber so gnadenlos ins Gericht gegangen ist, das muss man sagen. Ist vielleicht auch, habe ich nachher gedacht, irgendwie menschlich, ne? Also du legst deine Lebensbeichte ab und du denkst irgendwie, das ist jetzt das für die Nachwelt, was meine Enkel mal lesen und naja, da lässt du dich vielleicht dann doch in etwas netteren Tönen irgendwie dastehen, als es dann andere vielleicht tun. Also das Buch ist doch relativ selbstgerecht ausgefallen, zumindest war das eine der Kritiken und ich würde mich anschließen, ich fand ihn jetzt auch nicht, dass er so ultrakritisch mit sich umgegangen ist. Er hat ein paar Punkte gemacht, er räumt ein in den USA, wo es ja nachher diese riesigen Prozesse gegen die Bank gab und wo wahnsinnig viel Geld verdient worden ist zu seiner Zeit, dass er diese Exzesse da zugelassen hat und übersehen hat, wie viel Scheiße da gebaut worden ist, kann man irgendwie ein bisschen flapsig sagen, hat würde er natürlich niemals so ausdrücken. Und er räumt ein, Bankenfinanzkrise, er habe sie eher gesehen als andere, aber auch zu spät. Das sind so die Punkte, die er macht. Und bei der Mitarbeiterführung zu viel auf Performance geachtet, zu wenig auf Werte. Ja, okay.
Du hast ihn in der Pressekonferenz aber auch gefragt, die Deutsche Bank ist ja inzwischen nur noch ein Schatten ihrer selbst, ob er da nicht irgendwie schuld dran, ob der die Weichen falsch gestellt.
Ja, und da hat er sich eine ganz hübsche Erklärung zurechtgebastelt, finde ich. Ja, also er sagt, die Frage ist, wie lange bin ich eigentlich zuständig als Manager, wenn ich gehe? Der sagt, die meisten CEOs sagen ein halbes Jahr noch oder ein Jahr. Er würde sagen, er sei groß wie, er sagt 3 Jahre. Also für das, was 3 Jahre nach ihm passiert, da ist er noch zuständig. Mhm. Und der große Milliardenverlust, wo die Bank so richtig in die Grütze geflogen ist, war 3,5 Jahre nach seinem Abgang. Also welch ein Glück. Ja. Also kann man so ein bisschen seine Meinung zu haben. Ich habe ihm das, wie gesagt, auch relativ kritisch gefragt in dem offiziellen Teil und habe ihn mir dann nachher aber nochmal geschnappt und ihm im persönlichen Interview so ein paar Fragen gestellt. Die hat er mir auch ganz bereitwillig geantwortet. Und man muss ja sagen, er ist auch so ein bisschen altersmilde geworden, also er war ja immer schon sehr charmant, er galt immer als sehr charmanter Typ. Er hatte auch dieses Schweizerische, diesen Dialekt, und er wirkt also, ja, eigentlich wie ein freundlicher, netter alter Herr. Also man muss sich tatsächlich auch ein bisschen überwinden, ihm kritische Fragen zu stellen und ich habe das versucht und vielleicht hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, ich bin jetzt am Rande der Buchpräsentation von Josef Ackermann, der seine Biografie vorgelegt hat. Mein Weg heißt das Buch und Josef Ackermann ist bis heute einer der bekanntesten deutschen oder Manager, deutscher Unternehmer, ist ja ein Schweizer und jemand, der sehr polarisiert hat. Herr Ackermann, ist es auch ein bisschen der Versuch, die Biografie jetzt, ihr Image etwas zurechtzurücken?
Also das auf keinen Fall rechtzurücken, sondern einfach meine Sicht der Dinge darzustellen und zwar vor allem auch für meine Familie, für die Freunde, aber auch für die vielen tausend Wegbegleiter, die man in der ganzen Welt hat. Also es geht nicht um ein Zurechtrücken, sondern es geht einfach meine Sicht darzustellen. Ich habe auch gesagt, mein Weg und mein Weg hat immer gewisse Endpunkte. Also ich war in Deutschland von 96 bis Anfang 2012 und dann ging der Weg weiter.
Sie wirken wie jemand, der jetzt mit sich im Reinen ist. Gibt es auch irgendwie Punkte, wo Sie sagen, ha, da habe ich es irgendwie nicht so gut gemacht oder da habe ich es falsch gemacht oder das würde ich vielleicht nochmal anders machen? Jetzt ganzen Hörerinnen von uns denken natürlich direkt an das Victory-Zeichen, mutmaßlich in einem Mannesmann-Prozess. Gibt es auch andere Stellen? Wie gucken Sie da drauf?
Ja, natürlich. Also ich schaue ja mit großer Zufriedenheit zurück, das darf ich wirklich sagen. Ich habe eine faszinierende Karriere gehabt mit vielen spannenden und interessanten Begegnungen, über die ich ja auch schreibe. Und war natürlich an vielen Punkten der Welt, wo es wirklich spannend zu und her ging. Dass man Fehler macht und sich irrt, das selbstverständlich, dazu stehe ich auch. Gut, Victory ist ein Beispiel, aber es gibt natürlich gravierendere. Man hat sich auch in der Finanzkrise geirrt. Man hat das nicht so vorausgesehen. Da bin ich einer unter vielen, aber ich habe es vielleicht noch früher gemerkt, dass die meisten, aber eben auch doch relativ spät. Und natürlich in der Führung hat man sicher gewisse Exzesse, die auch bei uns, vor allem in den USA, stattgefunden haben, hat man zu spät erkannt. Das muss man zugeben. Ich bin nicht jemand, wie vielleicht andere Kollegen, die sagen, ich habe ja alles richtig gemacht. Ich glaube, wer das sagt, hat ganz wenig gemacht. Also wer etwas bewegen will und gestalten will, der irrt sich auch.
Sie haben ja viele Jahre viel bewegt, viel gestaltet und saßen an den, ja, man kann es so ein bisschen pathetisch sagen, Schalthebeln der Wirtschaftsmacht zumindest oder der Finanzmacht. Jetzt gucken Sie von außen drauf. Ist das eigentlich etwas, was Sie als Vorteil wahrnehmen? Also, dass Sie sagen, naja, jetzt müssen andere irgendwie ran und ich kann es mir jetzt ein bisschen gelassener anschauen? Oder ist es eher etwas, wo es einen juckt und wo man sagt, ah, ich würde es aber alles irgendwie anders machen?
Nein, also ich habe mich ja nie über die Funktion definiert. Ich fand das immer ein gefährliches Unterfangen, weil irgendwann ist dann diese Funktion zu Ende und dann fällt man ein Loch. Und darum habe ich gesagt, das ist für mich nicht die Funktion, sondern ich bleibe der Mensch. Natürlich fühlt man sich heute viel freier. Wenn man Repräsentant ist, zum Beispiel bei einer Deutschen Bank, muss man immer aufpassen, was man sagt, ob das nicht sofort den Aktienkurs beeinflusst oder sonst irgendwie einen Shitstorm auslöst. Da fühle ich mich natürlich heute viel freier. Ich habe immer, war ja lange auch akademisch tätig und das fand ich immer so schön als Professor, da kann man Dinge sagen, die man einfach für richtig hält und muss da keine Rücksicht nehmen. Und in dieser Position fühle ich mich natürlich auch. Und nein, es juckt mich nicht. Ich berate ja noch an vielen Orten in der Welt, aber dass man selbst jetzt die Entscheidungen trifft, ich glaube, das muss man einfach so sagen. Das sind jüngere Menschen, die jetzt gefragt sind. Es gibt auch viele Themen, die man gar nicht mehr so verinnerlicht hat. Also die ganze Entwicklung, zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, mit auch zum Teil in der Technologie, da ist man natürlich nicht mehr so dabei, dass man nun wirklich ein profundes Urteil abgeben kann. Und hört man auch gerne andere zu, die das hoffentlich können.
Letzte Frage. Sie haben ja in Shitstorms in einer Zeit bekommen, in der es dieses Wort noch gar nicht gab. Haben Sie einen Rat? Was ist so eine Handlungsempfehlung, die man da geben kann, wenn man so in der Öffentlichkeit steht?
Ja, es gibt natürlich zwei Shitstorms. Ein Shitstorm, wo man einen Fehler gemacht hat, dann, klar, dann sagt man, da muss ich die Lehren draus ziehen und muss das korrigieren. Und dann gibt es Shitstorme, wo man eigentlich aus der Überzeugung und da auch das Richtige gemacht hat, nach eigener Überzeugung kritisiert wird. Dort muss ich sagen, das ging eigentlich relativ schnell an mir vorbei. Aber ich dachte, die Menschen sehen das anders. Also auf Englisch sagt man noch gerne, I agree to disagree. Mhm. Aber wichtig ist auch, dass man, das hat ja mal ein Rat von der Frau Thatcher gewesen, dass man auch nicht immer alles liest. Ich meine, Artikel, die heute vielleicht wichtig sind, sind morgen schon nicht mehr wichtig. Und man darf sich, gefährlich ist immer, wenn man diese Pressezusammenstellungen bekommt, wo man eigentlich auf jeder Seite immer erwähnt wird, wenn man dann Zeitungen oder Social Media oder anschaut, dann kommt man vielleicht auf Seite 170 vor und so. Also man muss da ein bisschen die Relativität bewahren.
Josef Ackermann, ganz vielen Dank.
Dankeschön.
Das letzte Wort.
Und das war es schon wieder für diese Woche. Wir danken allen, die dabei waren, fürs Zuhören. Wir danken Michael Andrik, wir danken Josef Ackermann, alle, die hier ihren kleinen Teil dazu beigetragen haben. Bei einigen war es Peanuts, Andreas. Gut, aber ich wollte mich bedanken bei den Hörern und sagen, nächste Woche, haben Sie Verständnis, da müssen wir uns um die sozialen Schmarotzer kümmern und Eier verstecken und Schmunzelhasen spielen. Aber dann, nach einer Woche Osterferien, melden wir uns mit einer kleinen Überraschung zurück. Abonnieren Sie jetzt schon, seien Sie dabei. Und das letzte Wort in dieser Woche hat schon wieder der Bundeskanzler und es fiel bei seiner Rede zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse.
Hör auf zu brüllen! Schluss!